Als nächstes kommt Ulf Burmeier mit Frank Rieger. Ja, zum Thema Staatstrojaner oder O-Zapft ist. In der letzten Woche hat irgendwie der Chaos Computer Club eine kleine Öffentlichkeitskampagne für die Online-Durchsuchung und Quellentelekommunikationsuntersuchungssoftwares der Sicherheitsbehörden gestartet. Darum geht es jetzt. Ulf Burmeier ist Richter am Landgericht hier in Berlin und Verfassungsrechtler. Ja, Frank Rieger bekannt als freier Kolumnist oder Sprecher des Chaos Computer Club. Macht einfach was. Ihr habt keine Präsentation, ne?
Nö, wir reden.
Deswegen ist halt die Frage, können wir dann einfach, ich mache irgendeinen Hintergrund, damit da irgendwas...
Ein DigiGuess-Logo oder so.
Achso. DigiGuess, ja genau, das hatte ich.
Das ist ja euer Abend heute.
Super, ja, macht mal einfach.
Ja, erstmal herzlichen Dank für die Einladung an Markus. Ich freue mich sehr, dass wir heute nochmal 5 Minuten erzählen dürfen, was so die Hintergründe waren. Viele von euch haben vielleicht schon das Alternativlos gehört, was Frank aufgenommen hat mit Constanze und Fefe. Aber vielleicht die einen oder anderen auch noch nicht. Und deswegen dachten wir uns, erzählen wir mal so ein bisschen wie die Märchenonkel vom Dienst, wie das Ganze eigentlich entstanden ist. Vor allem am Beispiel des Trojaners, der ja hinterher auch groß durch die Presse ging, nämlich der aus Bayern, genau genommen aus Landshut. Also ich habe diese Diskussion um die Online-Durchsuchung und die Quellen-TKÜ eigentlich relativ von Anfang an begleitet. Das liegt daran, also ich bin im Hauptberuf Jurist, Richter, aber hobbymäßig, seit ich irgendwie so groß war, habe ich immer programmiert auf den verschiedensten Plattformen, habe mich immer interessiert für Recht und Technik. Und als dann 2007 so diese Diskussion losging, da hat es mich im Grunde von Anfang an gegruselt, weil ich es einfach eine bizarre Vorstellung fand, dass der Staat in meinem Computer schlimmstenfalls herumspioniert, und habe also sehr schnell angefangen, da Texte dagegen zu schreiben, habe gesagt, das kann eigentlich nicht richtig sein, habe versucht, so die verfassungsrechtlichen Probleme darzustellen, und dann gab es irgendwann die Entscheidung aus Karlsruhe 2008, über die ja auch heute sehr viel diskutiert wird, und danach dachten eigentlich so die meisten, jetzt ist das Thema Quellen-TKÜ und Online-Durchsuchung eigentlich erstmal vom Tisch.
Also die Hürden, alle, die das Urteil nicht genau gelesen haben.
Ne? Ja, also ich gebe zu, ich hatte da wahrscheinlich so ein bisschen Optimismus-Tee getrunken. Also ich hatte schon gedacht, das wird wohl nur im Extremfall noch gehen. Aber gut, also jedenfalls war klar, also wenn man das noch machen will, dann braucht man ein spezielles Gesetz, und dieses Gesetz muss hohe Hürden aufstellen. Also so viel jedenfalls, glaube ich, haben auch Constanze und die anderen Leute vom CCC gedacht, oder?
Naja, also dieser Absatz zur Quellentelekommunikationsüberwachung, der ist ja so ein bisschen bizarr an diesem Urteil, weil der fängt halt, ich weiß nicht, wer es von euch mal gelesen hat, der fängt halt schon so an, sagt das Gericht, also okay, also ein Computer infiltrieren, um Quellentelekommunikationsüberwachung zu machen, ist schon mal schwierig, also man infiltriert diesen Computer, damit wird eine hohe Grenze überschritten und man muss da echt aufpassen und darf also nicht noch mehr tun, und endet dann aber mit, und falls man es aber, also wenn man es hinbekommt, dass nur Telekommunikationsdaten ausgeleitet werden, dann kann man als Genehmigungsgrundlage normale TKÜ-Maßnahmen heranziehen. Und diese letzten drei Sätze da, die kamen so ein bisschen unvermittelt, und da machten wir uns damals schon so ein bisschen Gedanken, was denn wohl der Staat daraus drehen wird. So, ne?
Ja, in der Tat, das stimmt. Das mit dem Fremdkörper, das habe ich auch so empfunden, und ich weiß jetzt nicht, was die exakten Hintergründe sind, aber man kann sich denken, wie da möglicherweise im Senat auch gefeilscht wurde. Ne? Also man muss ja sehen, Karlsruhe hat bei Gelegenheit dieser Online-Durchsuchung quasi ein neues Grundrecht erfunden, dieses berühmte Computergrundrecht, also Integrität und Vertraulichkeit der informationstechnischen Systeme. Und das ist natürlich aus Sicht, wie soll ich sagen, weniger liberal denkender Juristen schon ein starkes Stück. Ja? Also eine hohe Hürde aufzustellen, um überhaupt in den Computer reinzugehen. Und meine These ist, das war halt nicht ganz billig. Ja, da musste also die liberale Seite in Karlsruhe wahrscheinlich irgendwie so ein kleines Zugeständnis machen, und ich fürchte, das Zugeständnis ist die Quellen-TKÜ, ja. Und die ist uns ja hier jetzt auch gewaltig auf die Füße gefallen. Aber gut, also nach dem Urteil jedenfalls war die Hoffnung, also es ist jetzt mal ein Damm aufgebaut, der ist vielleicht nicht unüberwindlich, aber die Computer sind jedenfalls besser geschützt als vorher. So, die Hoffnung war jedenfalls da.
Ja, das ist richtig.
Ja. Und dann allerdings zeichnete sich ab 2009, dass dieser Damm doch kleiner war als gedacht. Dann hörte man so gerüchteweise von den ersten Quellen-TKÜ-Maßnahmen. Also ich habe nebenbei mit einem Freund so eine juristische Internetzeitschrift, und dann, wie das so ist, wenn man eine Redaktion ist, dann kommen mal so ein paar E-Mails, da deuten dann Anwälte an, also könnte irgendwas gewesen sein. Es war aber alles nicht so richtig spezifisch. Jedenfalls habe ich mich mit einem Freund hingesetzt und nochmal einen Aufsatz geschrieben und ganz klar gesagt, also Karlsruhe hat Nein gesagt, das geht nicht. Wenn ihr eine Quellen-TKÜ durchführen wollt, dann braucht ihr ein spezielles Gesetz. So. Und der Aufsatz war noch nicht ganz erschienen, da klingelte das Telefon bei mir im Büro und dran war Rechtsanwalt Patrick Schlaat aus Landshut und sagte, Herr Buhmeier, ich glaube, ich habe da was für Sie. Der hatte nämlich eine Ermittlungsakte gelesen und in dieser Ermittlungsakte war ein MacBook Air, glaube ich, nein?
Nein. Wir im Absturz finden.
Ach so. Nein, in dieser Ermittlungsakte fand er eine CD mit, ich weiß nicht mehr, ich glaube 30.000 Screenshots oder so, auf jeden Fall eine unglaubliche Menge an Screenshots. Und die waren da einfach so mehr oder weniger ohne schlechtes Gewissen einfach in die Akte eingeheftet. Ne? Also die Beamten hatten die gemacht und da reingesteckt und sich gar nichts dabei gedacht. Aber Patrick Schlaat war so schlau, das muss man wirklich sagen, bemerkenswert schlau zu sagen, dafür gibt es keine Rechtsgrundlage, hat angerufen. Und ja, wir haben darüber diskutiert und seitdem war ich natürlich elektrisiert, genauso wie er. Und er hat dann gegen die Screenshot-Maßnahme Rechtsmittel eingelegt, Beschwerde nennt sich das. Und das Landgericht Landshut hat ihm auch Recht gegeben und hat festgestellt, schon im Frühjahr dieses Jahres, dass das rechtswidrig war, diese Screenshots anzufertigen. Ja, also die Überwachung von Skype spielte auch noch eine Rolle, die haben sie durchgewinkt, auch heikel, aber jedenfalls die Screenshots waren nicht okay.
Also der Hintergrund ist, Screenshots können ja alles andere enthalten, nicht nur Telekommunikation. Ne? Also die Begründung des Gerichts war ja, dass die Maßnahme ja genehmigt wurde als Telekommunikationsüberwachungsmaßnahme und dass Screenshots aus dem Browser können nun alles Mögliche enthalten. Also angefangen von Google Docs, die da editiert werden, über angefangene E-Mails, die gespeichert, aber nie abgeschickt werden. Also jedenfalls Dinge, die definitiv nicht Telekommunikation sind. Und da hat das Gericht sich auch relativ ausführlich mit beschäftigt. Also die Begründung war doch etwas länglich sogar.
Ja.
Und hat dann gesagt, so, die Screenshots könnt ihr nicht verwerten, könnt ihr nicht weiterführen.
Ja, ganz genau. Und das war auch schon, wie soll ich sagen, ein kleiner Skandal im Frühjahr. Ich weiß nicht, wer das damals mitbekommen hat. Also Fefe hat es geblockt zum Beispiel. Und der Spiegel hat daraufhin auch eine kleine Geschichte immerhin gemacht mit einem schönen Foto vom Rechtsanwalt Schlaat und dem Laptop und hat gesagt, na, da ist auf jeden Fall schon mal was schiefgelaufen. Aber wir haben dann uns überlegt, naja, also wenn diese Screenshots gemacht worden sind, dann muss wohl ein Trojaner im Spiel gewesen sein. Wer weiß, vielleicht ist er ja noch auf der Platte. Ja, und nicht allzu lange danach wurde dann dieser Laptop wieder freigegeben von der Polizei. Ja, und daraufhin habe ich dann gesagt, ob er denn nicht sich vorstellen könnte, den mal vom CCC analysieren zu lassen. Und er konnte sich das vorstellen, sein Mandant auch. Und so ist die Platte auf etwas verschlungenen Wegen dann zum CCC gelangt. Und ihr habt euch an die Arbeit gemacht, Frank.
Genau, also wir haben dieses Ding halt bekommen. Wir reden ja immer nicht so gerne darüber, wo wir Sachen herbekommen, aber in diesem Fall können wir es ja sagen. Also das ist halt gut dokumentiert nun. Das Erste, was wir halt getan haben, war halt nach gelöschten Files auf dieser Platte zu gucken, also ganz normal mit Forensik-Tools, Autopsie. Und dann fielen uns halt da so ein paar Dateien auf, die halt komisch aussahen, die sich dann bei näherer Analyse eben doch als dieser Trojaner herausstellte. Und eigentlich hatten wir, naja, also ich muss halt zugeben, wir waren am Anfang nicht so richtig doll enthusiastisch, weil wir dachten, naja gut, die werden halt das gemacht haben, was halt irgendwie bekannt ist aus diesem Landhutsfall, nämlich halt irgendwie Skype abhören und halt ein paar Bildschirmfotos machen. Und naja, und der Code, der ist halt, also für diejenigen, der schon mal Reverse Engineering hat, das C++-Code, der ist auch ein bisschen lästig zu lesen im Reverse Engineering, also das Assembly ist ein bisschen anstrengend. Deswegen hat es sich halt auch eine Weile hingezogen. Bis wir dann irgendwann feststellten, dass in diesem Code halt eine Funktion drin ist, die dazu dient, anderen Code nachzuladen. So, also tatsächlich eine Erweiterung des Trojaners um beliebige Funktionen möglich ist. Und nicht irgendwie, als wir dachten erst, okay, vielleicht finden wir was zum Exploiten in dem Ding. Vielleicht ist es so buggy, dass wir zeigen können, dass man über einen Exploit-Code nachladen kann. Da haben wir auch was gefunden. Gut, aber dann haben wir halt eben diese Funktion gefunden, mit der es ganz offiziell mit irgendwie einfach direkt dem Kommando ging. So, und ab da war dann natürlich die Sache sehr viel bedeutsamer, weil halt klar war, dass es halt hier um tatsächlich massive Grundrechtsverstöße geht. Ja, und dann hat die Sache natürlich irgendwie erheblich Fahrt aufgenommen. Dann haben wir auch die Gruppe vergrößert, die daran gearbeitet hat. Also halt die Dokumentation zu machen, eine eigene Steuersoftware zu schreiben dafür, mit der halt man diesen Trojaner fernsteuern kann. Und dann haben wir uns halt daran gemacht, halt zu gucken, wie wir das halt medial aufbereiten. Und haben halt mal so ein bisschen rumgefragt, so bei den Medienkontakten, die wir so haben, was irgendwie, wo wir sozusagen das Angebot für den größten Hammer bekommen. Und da hat dann tatsächlich die FAZ gewonnen, weil die gesagt haben, naja, okay, also ihr könnt halt irgendwie praktisch eine Sonderbeilage machen und wir drucken den Code. So. Und Tja, also ich war auch erstmal ein bisschen sprachlos, als ich diesen Vorschlag bekam. Ich dachte so, hey, die FAZ will den Disassembly-Code drucken. So. Und gut, aber nach so ein bisschen hin und her war halt klar, dass das halt natürlich irgendwie das ist, was wir halt da brauchten, um halt die entsprechende öffentliche Wirksamkeit dafür zu erzielen. Und dann haben wir es halt mit der FAZ gemacht, die interessanterweise dann auch wirklich massiv daran gearbeitet hat, sicherzustellen, dass es vorher nicht rausliegt. Also dass halt sozusagen wir keine irgendwie geartete Interferenz da von Seiten der Sicherheitsbehörden bekommen, weil es halt vorher irgendwie durchsickert. Die haben tatsächlich ihr eigenes Redaktionssystem gehackt, um das im Redaktionssystem so anzulegen, dass es auch Redakteure, die nicht damit befasst waren, nicht finden konnten. So, also es war durchaus schon eine sehr beeindruckende Zusammenarbeit. Ja, und dann haben wir dann an irgendeinem Punkt gesagt, naja, okay, wir müssen aber dem Innenministerium eigentlich Bescheid sagen, weil es ist halt nicht so ohne weiteres machbar, jetzt das Ding einfach rauszuhauen, wo wir nicht wissen, wie viele Ermittlungsmaßnahmen damit noch unterwegs sind und möglicherweise halt einfach uns den Vorwurf auszusetzen, wir würden halt laufende Ermittlungsmaßnahmen gefährden. Deswegen haben wir dann halt ein bisschen rumgefragt und haben halt, also genau gesagt, haben wir zwei Leute gefragt. Einer hatte halt leider keine Zeit, der Gerhard Baum, und der Hirsch hat dann halt gesagt, okay, er macht es, und hat dann halt tatsächlich am Freitagmorgen vor der Veröffentlichung, die dann Sonnabendabend passiert, im Innenministerium angerufen, hat ihnen gesagt, dass es da eine Veröffentlichung geben wird. Und halt der, ja, eben ein Trojaner, der halt für solche Ermittlungsmaßnahmen verwendet wird, publiziert werden wird. Und interessant wurde, war dann, wie wir dann so von allen möglichen Seiten von Journalisten hörten, wie die dann plötzlich nicht erstmal anfingen, offensichtlich den LKAs Bescheid zu sagen, sondern in den Medien rumzustochern und ihre Kontakte da abzufragen, ob die irgendwas wissen. Das heißt also, denen war von Anfang an schon klar, dass der mediale Impact wichtiger wird als alles andere. Ja, gut, dann ging es halt raus, Sonnabendabend. Dadurch hatten wir das ganze Wochenende für uns. Das war halt auch irgendwie ganz, ganz schön, und ja gut, den Rest konnte der dann halt in den Medien verfolgen. Der, ich sag mal, die, weil vorhin die Diskussion da war, so Abgrenzung Digitalgesellschaft, CCC. Wir machen halt primär Sachen im Club, auf die wir Lust haben, ne? Also die uns Spaß machen. Also wir sind halt ein Freiwilligenverein, das heißt halt irgendwie, wenn wir keinen Bock drauf haben, dann haben wir keinen Bock. Und wenn halt zu wenig Technik dabei ist, dann haben wir da meistens keinen Bock drauf. Und weil diese Geschichte mit dem Trojaner war halt natürlich genau das, wofür der Club da ist und was, wo wir halt auch einfach die Expertise haben und die motivierten Leute haben, die halt irgendwie so eine Analysen machen können und das halt, ja, dann halt auch bewerkstelligen kommen. Und interessant war dann halt wieder diese Konfusion, die dann ausbrach. Markus, du musst hier mal dein Notebook retten. Ich schiebe den jetzt nicht zum vierten Mal da hoch. Danke. Ja. Ja, gut.
Ja, das war jetzt unterkomplex irgendwie, ne? Das
ja, also der die Reaktion der LKAs war natürlich auch interessant. Also wir haben interessanterweise auch dann noch Kontaktaufnahmen von Leuten durchaus aus Ermittlungsbehörden gehabt und auch von anderen Anwälten, die sagten so, wir haben da Dinge. Wir hatten halt im Vorfeld auch schon andere Platten bekommen, also andere Trojaner-Einsendungen bekommen, die im Wesentlichen denselben Trojaner enthielten, mit leichten Vorwärtsentwicklungen, leichten Modifikationen, zu denen wir aber nicht, wie im Fall dieses Bayern-Trojaners da, die vollständige Dokumentation hatten, dass wir sagen konnten, okay, kommt aus diesem Fall, ist mit dieser Genehmigung eingesetzt worden, sondern die haben teilweise einfach kommentarlos eine Platte im braunen Umschlag im Briefkasten gehabt. So, und dann erstmal gucken mussten, so, wieso haben wir die denn da? Bei einem Umschlag lag halt ein Bild von diesem großen Trojaner, den wir auf den Demos immer hatten, einfach dabei. So, dann konnten wir uns zusammenreimen, was damit gemeint war. Aber gut, also das so, also wir haben halt eine relativ, also nicht ununterbrochen, aber da haben halt mehrere Samples von diesem Trojaner. Und das Interessante ist halt, in all diesen Trojaner-Samples ist überall derselbe AES-Key drin. Das heißt also, so bis hin zu dem Sample, was heute Vormittag Kaspersky die Analyse publiziert hat. Und zwar hat die Antivirus-Industrie, hat der F-Secure das vor einer Weile geblockt gehabt. Die haben diesen Trojaner auch schon gesehen auf Virus Total, wo offensichtlich die Leute von Digitas das Ding da hochgeladen haben, um zu gucken, ob die Virenscanner das Ding sehen können. Ne? Völlig gaga.
Besonders schlau,
ja. Besonders schlau, mit dem AES-Key, ne? Also mit dem originalen AES-Key. Also, ja, ist halt, ja.
Ja, in der Tat. Also man schmunzelt auf den ersten Blick, aber es ist natürlich im Grunde total gruselig. Ne? Also ja. Ich meine, mal ganz ehrlich, also man muss sich ja schon darauf verlassen, wenn die Behörden solche Software überhaupt einsetzen, dann müssen sie zum einen sich an die rechtlichen Voraussetzungen halten, die es da eben aus Karlsruhe gibt. Das bedeutet zum Beispiel, dass es ein spezielles Gesetz geben muss und für den Strafprozess gibt es dieses Gesetz einfach noch nicht. Und das ist auch jetzt irgendwie für mich und meinen Berufsstand natürlich irgendwo bitter, dass es da Kollegen gegeben hat, die sich darüber hinweggesetzt haben und die einfach solche Durchsuchungsmaßnahmen, so eine Quellen-TKÜ angeordnet haben. Das wird man sicherlich auch innerhalb der Richterschaft noch diskutieren müssen, wie sowas eigentlich passieren kann. Na gut, jedenfalls, wie Frank schon sagte, der eigentlich spannende Fall ist eben, dass man hier zum einen den Trojaner analysieren konnte, also man konnte quasi, hatte die Smoking Gun, ja, man konnte ganz genau sagen, was diese Software eigentlich konnte, man konnte das abgleichen mit dem, was der Richter erlaubt hatte. Das war zwar diese Quellen-TKÜ, aber immerhin alles andere auch nicht, also die Screenshots waren sogar nach dem richterlichen Beschluss ganz klar illegal und so konnte man das wunderschön vergleichen, das kann die Software, das hat das Gericht erlaubt und dadurch konnte man das Ganze einfach wesentlich schöner skandalisieren, wenn man einfach nur sagt, das ist eine Software, die kann bestimmte Dinge, wäre das vielleicht nicht so klar problematisch gewesen. Die kann bestimmte Dinge, die auch schon mit dem Verfassungsgerichtsurteil nicht im Einklang stehen, das ist auch schon mal kein Spaß, aber diese hier konnte eben zudem auch noch mehr, als was sie im konkreten Fall nach der richterlichen Anordnung gedurft hätte.
Und sie konnte halt von Dritten fernbedient werden. Also es ist also die Remote-Kontrolle Stelle ist halt so schlampig programmiert, dass man halt die nicht mehr exploiten muss, also was man auch kann, aber die ist halt so schlampig programmiert, dass man sie halt wirklich, muss nur die IP-Adresse simulieren. Wie gesagt, ansonsten kann man sie halt exploiten, wenn man die IP-Adresse nicht simulieren möchte. Also das ganze Ding ist halt in einer Art und Weise zusammenprogrammiert, wo man sich fragt, wie die damit durchkommen konnten, zumal nun ja seit dem Wochenende bekannt ist, dass die Behörden den Quellcode dazu ja sogar hatten.
Ja. Das hat der Spiegel ja veröffentlicht. Ne? Ja, genau. Also wir hatten ja bislang eigentlich noch so überlegt, okay, möglicherweise sind die Behörden auch noch gelinkt worden von Digitask oder Digitask hat nicht konkret gesagt, was diese jeweils eingesetzte Software konnte. Das war noch nicht so völlig klar, aber spätestens seit man weiß, die hatten eben die Möglichkeit zum Code-Review. Ne? Seitdem gibt es eigentlich auch keine Möglichkeit mehr abzustreiten, dass man da, also jedenfalls einige Leute da ganz bewusst so gehandelt haben, wie sie gehandelt haben.
Gut, also die Frage ist halt natürlich, ob die Behörden halt den Quellcode lesen konnten, weil, also ich meine, wahrscheinlich ist es für die genauso einfach zu lesen wie der Assembler-Code.
Ja, in der Tat, das weiß man nicht. Aber jetzt bleibt mal abzuwarten, wie so der politische Nachhall ist. Ne? Also es gibt ja jetzt Gott sei Dank endlich mal wieder eine breite Diskussion über diese Maßnahmen. Seit 2008 ist das alles mehr so im Sande verlaufen, jedenfalls die politische Diskussion, da wurde einfach quasi im stillen, heimlichen Kämmerlein mitgehört und mitfotografiert. Jetzt gibt es immerhin eine politische Diskussion und es besteht die Chance, dass man solche Online-Zugriffe auf irgendwelche Rechner jedenfalls besser kontrolliert. Ich weiß nicht, ob man den Geist wieder voll in die Flasche bekommen wird. Ich fürchte, ehrlich gesagt, dass da doch einige Politiker auch Sorgen haben wegen der Argumentation, es kann ja irgendwie nicht sein, dass wir Internettelefonie nicht abhören können. Ich weiß deswegen nicht, ob man die Idealforderung wird durchsetzen können, dass man Trojaner gar nicht einsetzt für Ermittlungsmaßnahmen.
Ja, allerdings muss man dann halt schon sagen, dass, was wir jetzt auch in der Diskussion mit den Behörden halt schon gesagt haben und mit den Regierungsvertretern, wenn sie tatsächlich sagen, okay, wir brauchen tatsächlich, weil unsere Leute zu doof sind, irgendwie Abhöranordnungen an Skype durchzustellen nach Luxemburg, was ja der wesentliche Grund für den Einsatz dieser Quellen-TKÜ ist. Wenn die eingesetzt wird, dann müssen sich damit eigentlich das Recht vergeben, die Platte noch beschlagnahmen und auswerten zu können, weil die forensische Integrität der Platte ist in dem Augenblick, wo der Computer einmal infiltriert ist, ja nicht mehr sicherzustellen. Ja, und also das ist halt, also wahrscheinlich wird es dann darauf hinauslaufen, die zweite Forderung, die wir da halt bringen, wenn die sagen, wir wollen unbedingt halt diese Trojanisierung weiter durchführen können, heißt es, dass sie hinterher vollständige Transparenz gegenüber den Betroffenen leisten müssen. Das heißt also, Quellcode und Binarycode und Dokumentation der Prüfprotokolle müssen den Betroffenen zugänglich gemacht werden und gegebenenfalls halt mit Übernahme von Gutachterkosten, sodass der sich vergewissern kann, dass seine Grundrechte nicht verletzt wurden.
Ja, ganz genau. Das ist also jedenfalls die nachträgliche Kontrolle. Ich würde aber, wenn da jetzt tatsächlich Gesetzgebungsvorhaben anstehen, darauf dringen, wenn man überhaupt solche Instrumente einsetzen will, also insbesondere im Strafprozess, wo das ja vor allem zum Schwur kommt, dann ist aus meiner Sicht völlig klar, dass diese Software auf Quelltextebene und im Vorfeld analysiert werden muss. Es kann nicht sein, dass da die Blackbox eingesetzt wird und wir gucken hinterher mal, welche Scherben hinterher auf dem Boden liegen.
Das Problem dabei ist halt, ist Politikern und leider auch Juristen sehr schwer zu verständlich zu machen, das Problem der Softwareverifikation, also nachzuweisen, dass eine Software eine bestimmte Funktion nicht hat, ist echt schwer. weil man natürlich eben Fehler in dieser Software ausnutzen kann, um bestimmte Funktionen durchzuführen, also halt die zum Beispiel zu exploiten, um Code nachzuladen, die man vorher nicht sehen kann. Ne? Und da ist halt auch die Unterscheidung von einem absichtlich gemachten Fehler und einem ehrlichen Fehler, also zwischen Bug und Backdoor, ist halt irgendwie sehr schwierig. So, was halt heißt, dass wir bewegen uns dann halt zwangsläufig in einem ziemlich arkanen Feld der Informatik für normale TKÜ-Maßnahmen.
Ja? Ja, das muss man einfach sehen. Wenn man das will, dann muss man es sehr, sehr, sehr sauber machen. Ne? Dann Nachladefunktionen, die jetzt immer wieder gefordert werden, sind aus meiner Sicht in der Tat auch extrem problematisch. Wenn aber überhaupt, kann auch das nur gehen mit Code-Signing und entsprechender Krypto im Hintergrund. Ne? Damit man also wirklich sicher sein kann, dass nicht nur das Binary, das zunächst installiert wird, abgesegnet ist von der hoffentlich wirklich unabhängigen Stelle, sondern auch jedes einzelne, was eben später nachgeladen wird.
Ja, weil du gerade unabhängige Stelle sagt, das ist ja noch das nächste Problem. Also das BSI hat schon dankend abgewunken, weil sie gesagt haben, irgendwie Trojaner, die jagen wir, die wollen wir nicht analysieren, um sie irgendwie besser zu machen. Und das daraus folgende Problem ist halt, wer soll denn halt die Software schreiben? Ne? Also ja. Weil private Unternehmen, naja, schwierig. Ne? Und über den Erfolg von irgendwie staatlichen IT-Projekten haben wir nun schon länglich immer bei Fefe mit einem großen davor gelesen. Insofern
ja, ich bin da auch skeptisch, das muss ich offen sagen, aber ich sehe halt einfach, wie die politische Lage ist. Ne? Derzeit gibt es zwar ein Moratorium, das heißt, derzeit wird hoffentlich gerade keine Quellen-TKÜ durchgeführt. Auf der anderen Seite, das Fass wird nicht ewig zubleiben und der derzeitige rechtliche Status quo ist ja der, dass gelauscht wird ohne jede Anforderung. Ne? Das heißt, da entscheidet im Grunde das LKA, diese Software finden wir super, also setzen wir die ein und ohne dass das irgendwer kontrollieren kann, auch letztlich ohne dass es rechtliche Maßstäbe gibt. Na klar, Karlsruhe hat so ein paar Sachen gesagt, aber das ist alles so, wie soll ich sagen, so rechtlich und so vergleichsweise vage, dass man darunter eben als Jurist nicht subsumieren kann. Also man kann nicht sagen, das ist noch erfüllt, das nicht. Es gibt also keine rechtlichen Anforderungen an die Software und deswegen, wie gesagt, von mir aus kann man das auch ganz verbieten, aber wenn man das nicht tut, dann ist, glaube ich, jetzt quasi die politische Botschaft, dass man da sehr, sehr, sehr genau hinguckt, wie diese Software eingesetzt wird und wer die analysiert und wer die überwacht. Damit kann man zumindest versuchen, halbwegs rechtsstaatsmäßige Zustände herzustellen und das wäre, denke ich mal, ein Schritt nach vorne.
Ja, also wie gesagt, aus unserer Sicht ist halt der einzige Weg, der die Behörden am Ende wirklich ehrlich halten wird, wenn hinter der Betroffene halt vollständiges Einblicksrecht hat, weil dann ist halt, und es halt irgendwie ein Verwertungsverbot für illegal erlangte Beweismittel gibt, ja. Was ja noch sozusagen der nächste Schritt ist. Und die dritte Sache wäre halt die Stärkung des Richtervorbehalts, in dem Sinne, dass halt solche Maßnahmen nicht einfach durchgewunken werden nach irgendwie einer normalen TKÜ-Anordnung. Also da, ja gut, aber gut, die Diskussion werden wir irgendwie in den nächsten Wochen noch irgendwie lang und länglich führen. Und ich weiß nicht, machen wir jetzt noch Fragerunde oder sind genau. Wir schon über die Zeit?
Also ich denke, wir sind... Achso, ja, sorry. Aber jedenfalls ist mal klar, also auf dem Kongress, da müssen wir auf jeden Fall dann Hoodies drucken, wo groß drauf steht, CCC Verfassungsschützer, würde ich sagen, oder?
Ja. Nein. Ja, vielen Dank für die... Also vielen Dank für die Neuinterpretation unseres 5- bis 10-Minuten-Formates, aber das ist ja erstmal zum ersten Mal. Ihr wart ja auch zu zweit, okay, ihr habt gewonnen.